Waldorf-Perspektiven. Säule der Demokratie. Teilhabe, Kultur und Vielfalt.
Eine Lehrkraft steht vor der Klasse. Die Diskussion dreht sich um Migration, Menschenrechte, die letzte Wahl. Eine Stimme aus der Runde fragt: Darf man als Lehrkraft eigentlich sagen, was man denkt? Ein Moment der Stille. Dann die Gegenfrage: Und was, wenn ich es nicht tue? Herzlich willkommen zu Waldorf Perspektiven, dem Podcast, der die Waldorf-Pädagogik neu denkt. Unsere heutige Frage bewegt nicht nur Schulen, sondern die gesamte Gesellschaft. Neutralität oder Haltung, wo ziehen wir die Grenze? Gerade in Zeiten, in denen kontroverse Themen wie Extremismus, Menschenrechte und Demokratiebildung den Schulalltag prägen, wird deutlich, Bildung kann nie völlig neutral sein. Doch was heißt das konkret, gerade für Waldorfschulen, die auf anthroposophischen Grundlagen beruhen und zugleich gesellschaftlich verantwortungsvoll handeln wollen? Darüber spreche ich heute mit Dr. Albrecht Huttisch, erfahrener Waldorflehrer, Dozent und Bildungsexperte. Albrecht, wie schön, dass wir uns heute treffen. Wie geht's?
Gut, danke schön. Es geht ganz gut.
Super, dann steigen wir sofort ein. Albrecht, du sagst, Bildung kann nicht neutral sein. Was heißt das ganz konkret in einem Klassenraum, in dem unterschiedliche Meinungen aufeinandertreffen und in einer Schule, die anthroposophisch geprägt ist?
Also, dass Bildung, wie du gesagt hast, nie neutral sein kann, ergibt sich aus dem Bildungsauftrag. Und der Bildungsauftrag, ich werde ihn nur kurz skizzieren, zielt ja darauf ab, dass in der schulischen Bildung, auch in der Waldorfschule, alles getan wird, damit das Potenzial der heranwachsenden jungen Menschen zur Entfaltung kommt und gleichzeitig nicht nur es um Wissen geht und um die Kultivierung eigener Fähigkeit, sondern eben auch sehr stark um das Miteinander, das Soziale. Und hier finde ich es sehr interessant, dass schon zu Steiners Zeiten er formuliert hat, dass in den unteren Klassen der Unterricht darauf abziehen sollte, dass das, ich zitiere, Gefühl für Menschenwürde, die wahre Menschenwürde, die entsprechende Empfindung dafür im Unterricht anwesend sein sollte. Und damit sind wir schon bei einem der grundlegenden Faktoren. Und das heißt, um jetzt kurz mit einem Schlagwort darauf einzugehen: Wenn wir aktuelle Themen in den Klassen, unterschiedliche Klassenstufen natürlich, altersgemäß behandeln, dann sind Menschenrechte immer der Maßstab. Und Bildung ohne Menschenrechte geht nicht. Das heißt, hier gibt es keine Neutralität.
Genau. Du schreibst in deinem Positionspapier, und das bestätigst du jetzt gerade auch, Neutralität bedeutet gerade nicht, sich zurückzuhalten, wenn menschliche Grundwerte angegriffen werden. Zitat Ende. Wie zeigt sich diese Haltung konkret im Unterricht?
Also einmal gilt da natürlich das schon in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts erarbeitete Beutelsbacher Neutralitäts- oder der Beutelsbacher Konsens. Damals ging es ja sehr stark darum, dass in der Folge der 68er-Revolution zum Glück das Bewusstsein gekommen ist, dass in der schulischen Bildung Zeitgeschichte, Politik Inhalt sein muss. Und jetzt hat man gesagt, ja gut, es kann doch nicht sein, dass dann Lehrkräfte ihre Position so darstellen, dass sie die Erwartung haben, dass SchülerInnen ihnen folgen. Das ist vollkommen richtig. Das heißt, man hat gesagt, also, es darf, die Schüler, die Schülerinnen müssen die Inhalte so präsentiert bekommen, dass sie multiperspektivisch sind und dass der Unterricht darauf achtet, dass die kontroversen Themen wirklich durchgearbeitet werden und die Urteilsbildung der Schüler, der Schülerinnen dort auch stattfinden kann. Heutzutage reicht das nicht mehr.
Das stimmt.
Weil es geht eben nicht, dass man sagt, ja, alles, was in der Gesellschaft gesagt wird, darf man immer einfach so sagen. Nein, man darf es nicht sagen. Wenn es diskriminierend wird, hat die Lehrkraft die Aufgabe, diskriminierende Äußerungen mit den Schülern so zu besprechen, dass hoffentlich die Einsicht bei den Schüler und Schülerinnen stattfinden kann, dass die Äußerung andere Menschen in ihrer Würde verletzt, dass sie merken, wenn das auf sie zutreffen würde, was das bedeutet. Und da muss man sagen, nein, das geht nicht. So gehen wir nicht miteinander um.
Genau. Das ist aber auch richtig. Ich zitiere dich nochmal. Neutralität ist ein verführerisches Moment, dessen Framing missbraucht werden kann. Wie schützt ihr Schülerinnen und Schüler davor, manipuliert oder überwältigt zu werden?
Also, wir versuchen erstmal, dass die Schüler, Schülerinnen, wenn sie bestimmte Urteile oder Ansichten in den Unterricht bringen zu dem behandelten Thema, dass wir erstmal fragen, wo kommt das her? Wo hast du deine Informationen? Das muss man erstmal prüfen. Und der zweite Schritt ist, wie kommst du zu deinem Urteil? Also, dass man diesen Prozess macht. Und wenn es ein Klassengespräch ist, dann versucht man, dass sämtliche Schülerinnen und Schüler vom Ideal her gesehen in diesen Prozess einsteigen können. Dass also eine aktive Auseinandersetzung stattfindet und man eben auch sagen kann, wenn es eine bestimmte Mitteilung gibt, was möchte die mit uns machen? Möchte sie uns informieren oder möchte sie uns zwischen den Zeilen oder direkt eine politische Sichtweise beibringen? Und dann, bei letzterem müssen wir aufpassen.
Ja, klar, auf jeden Fall.
Sonst geht es ja nicht. Und was dazu noch kommt, ist, weil oft ja die Meinung herrscht, man darf alles sagen, dass man sagen muss nein. Und das ist das berühmte Toleranzparadoxon. Weil viele, vor allem extrem veranlagte Menschen, beanspruchen, dass man sie anhöre, sie aber im Kern Botschaften bringen, die heißen, wir wollen gar keine Toleranz. Und dann gibt es also einem nicht toleranten Menschen gegenüber Toleranz einzuräumen, ist nicht zielführend. Da muss man sagen, hier ist klare Kante.
Ja, auf jeden Fall. Was sind denn deutliche Signale, an denen LehrerInnen erkennen können, dass die Grenzen zwischen notwendiger Haltung und unangebrachter Beeinflussung überschritten wurde?
Das ist immer an den konkreten Beispielen muss man das festmachen. Und oft ist es so, dass Schüler zu bestimmten Themen vielleicht bloß eine Mimik von sich geben und dann nicht sprechen, weil sie wissen, dass ihre Äußerung vielleicht unangebracht wäre. Da ist der Versuch natürlich, ohne Garantie, doch ins Gespräch zu kommen. Und das andere ist, dass man eben bei Schülern mit ihren Äußerungen immer als erstes fragt, was ist das für eine Quelle, aufgrund derer sie oder du hier eine bestimmte Einstellung mitteilst. Hat diese Quelle einen informativen Charakter? Von wem kommt sie oder möchte sie uns eine politische Sichtweise sozusagen nahebringen? Und dann muss man das sozusagen in der Analyse herausbekommen. Und dann ist immer das Entscheidende, kommen wir in Urteilsprozesse. Also ist die Sachlage richtig? Wenn sie falsch ist, muss man das ganz deutlich sagen. Und dann die Frage, wie gehen wir gedanklich damit um als Schüler, Schülerin und als Lehrkraft eine Position dazu zu gewinnen?
Und wie macht man das?
Indem man versucht, multiperspektivisch vorzugehen, auf der einen Seite, und B, indem man immer, wenn es um kritische Themen geht, nach dem Maßstab fragt. Und der Maßstab zielt immer wieder auf die Menschenrechte ab. Und die sind in ihrer Relevanz dann sozusagen in dem Moment sehr stark hervorzuheben. Mhm. Ja? Mhm. Also wenn man dieses furchtbare Thema, diesen Begriff der Remigration nimmt, der kommt ja zwar einmal aus der Soziologie, war damals vollkommen neutral, da ging es einfach um Wanderungsbewegungen. Jetzt wird er politisch missbraucht und dann ist es natürlich gibt es den Anlass zu sagen, gut, ich werde euch morgen, wenn ich es nicht dabei habe, mal eine Rede aus dem Bundestag bringen, wo jemand über Remigration spricht, was das heißt. Und dann werde ich das vortragen. Und dann sieht man, dass jemand dann sagt, Remigration, wir werden sie millionenfach nach Hause treiben mit allem drum und dran. Die sind ja alle nur gekommen, weil sie den Sozialstaat missbrauchen wollen und so weiter. Und dann ist das entscheidende Moment eigentlich zu sagen, wenn man sieht, es ist sehr aktuell, dann muss man den Unterricht darauf einstellen und sagen, gut, jetzt gucken wir mal bitte an, wo sind die Menschen mit Migrationshintergrund in der Gesellschaft, wo sind sie tätig? Und dann findet man sehr schnell, wenn sie gehen würden, würde die Gesellschaft zusammenbrechen.
Auf jeden Fall.
Abgesehen vom Unmenschlichen. Und hoffentlich hat man in der Klasse einige Schüler, Schülerinnen, die auch einen Migrationshintergrund haben. Und dann ist die Frage, ja, wie weit sind wir noch davon entfernt, dass wir hier eine Nazi-Ideologie haben? Abstammung. Und Abstammung heißt ja dann nur, du hast deinen Wert nur von deinen Vorfahren. Eigentlich bist du nichts. Und wenn man es im Geschichtsunterricht hat, dann kommt diese furchtbare These, dieser Slogan aus dem Dritten Reich: Du bist nichts. Dein Volk ist alles. Und das muss man mal in der letzte Konsequenz durchdenken, was es heißt. Dann habe ich keine Identität. Ja, da bin ich von den Menschenrechten meilenweit entfernt. Und es ist immer der Versuch, dass die Dimensionen solcher Äußerungen den Heranwachsenden und auch den Erwachsenen klar werden, was das heißt. Also, das ist der Versuch, mal in die Richtung.
Ja, definitiv. Das klingt auf jeden Fall auch in die richtige Richtung, würde ich sagen. Welche häufigen Missverständnisse und Fehldeutungen des Neutralitätsgebots beobachtest du an Schulen? Du bist auch in relativ viele Schulen unterwegs. Und welche konkreten Maßnahmen empfiehlst du, um Klarheit und Handlungssicherheit bei LehrerInnen und Eltern zu schaffen?
Was sich häufiger zeigt in allen Schulen, egal wo man hinschaut, egal welcher Typ ist, mit welchem Schultypus man es zu tun hat, es gibt bei einigen auf jeden Fall Lehrkräften eine Verunsicherung. Was darf ich sagen, was darf ich nicht sagen? Und dann empfehlen wir das, auch von unserem Verein, Bildungseinrichtung gegen Rechtsextremismus, dieses Papier, was du genannt hast, was auch auf der Homepage des Bundes erschienen ist, im Kollegium durchzuarbeiten. Und wir machen es vom Verein auch, wenn wir angefragt werden, dass wir in Konferenzen kommen, dass wir mit dem Kollegium arbeiten. Auch mit Schülern kann man sehr gut arbeiten, Oberstufenschüler, Schülerinnen, ist alles passiert. Mit Eltern, mit Vorständen des Trägervereins oder der Genossenschaft, um hier eine Klarheit zu bekommen. Und in der Regel ist das, so ist unsere Erfahrung, sind die Kollegen und Kolleginnen hinterher gestärkt.
Klar.
Und das ist das Ziel, was wir brauchen. Mhm. Ja? Ja. Und das ist ja die Paradoxie, weil du vorhin gesagt hast, wegen Waldorfpädagogik. Steiner hat ja sinngemäß gesagt, und vollkommen zu Recht, die Schüler und Schülerinnen sollen merken, dass wir vom Idealismus erfüllt sind, dass wir für Themen brennen. Aber zur gleichen Zeit sollen sie merken, dass wir nicht erwarten, dass sie unseren Idealen folgen, sondern dass sie ihn entfalten.
Klar.
So, und diese Haltung brauche ich eben. Aber Ideale haben immer etwas mit Recht zu tun.
Mhm. Ja, leider.
Weil ich möchte ja einen Zustand erreichen, den ich noch nicht habe. Also insofern Auseinandersetzung im Kollegium und dann auch, passiert uns auch immer, es gibt konkrete Ereignisse, Schüler machen irgendwelche Schmierereien, lassen, typisch pubertär kann das sein, sie provozieren die Lehrkräfte mit radikalen Ansichten, die sie vielleicht gar nicht vertreten, sie wollen aber wissen, wie reagieren die? Und die Schüler müssen wissen, wir haben Standpunkte, sie sollen die aber nicht teilen. Und bei den Menschenrechten, da sind die Standpunkte ganz offensichtlich. Natürlich werde ich nie in einer Schulklasse sagen, welche Partei man wählen sollte, sondern ist
klar,
die Frage.
Natürlich nicht.
Ja, ist klar. Aber welche Parteien stehen auf den Grundrechten, folgen die der Verfassung und welche nicht? Das ist ein ganz klares Kriterium.
Punkt. Auf jeden Fall. Mhm. No? Ja, das ist gar keine Diskussion. Du hast die Verunsicherungen als Missverständnis oder Hindernis oder Fehldeutungen erwähnt. Gibt es andere, die man auch schnell oder klar erkennen kann?
Also wenn es darum geht, diesen andauernden Konflikt zwischen Israel und Palästina zu besprechen, da sagen viele natürlich, mir fehlen irgendwo die Grundkenntnisse.
Mhm.
Ja, also das ist einfach eine Sache, mit der man dann umgehen muss und sagen, okay, es gibt sehr gute Publikationen, mach das. Ja, man gibt auch Hinweise. Also ich mache das sehr gern, habe auch publiziert, über die israelische Friedensbewegung oder israelisch-palästinensische Zusammenarbeit von Menschen, dass man da mal Urteilsgrundlagen erstmal hat. Und das kann ich verstehen. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Das ist das Gleiche wie, wenn es große Auseinandersetzungen gibt über Evolutionsfragen nach Darwin und Folgenden, da muss man sich einarbeiten, bevor man einen Standpunkt haben kann.
Ja, klar.
Das ist klar. Aber der sozusagen die Grundlage, wie stehe ich in dieser Gesellschaft, die muss natürlich da sein.
Sprechen wir jetzt über Anthroposophie, Transparenz und Wertevermittlung. Albrecht, wo endet für dich pädagogische Zurückhaltung und wo beginnt die Pflicht, als Lehrkraft Klarhaltung zu zeigen?
Also immer dann, wenn Menschenrechte relativiert werden, dann ist die Klarheit da, dann geht es in den Prozess. Selbst ist die ethische Erziehung in der Waldorfpädagogik eine sehr beachtliche, was das pädagogische Konzept anbetrifft. Ich weiß noch, wie ich als junger Kollege darauf gestoßen bin und dachte, also Steiner, da bist du hervorragend gut, im Sinn der Philosophie der Freiheit. Weil er damit formuliert, wenn ich das kurz ausführen darf, dass natürlich die jungen Menschen, Kindergartenkinder in den ersten Klassen, hoffentlich in den erwachsenen Menschen sehen, die sie akzeptieren können. Vom Grundsatz her. Die sich ihrer annehmen, keine Macht ausspielen, nicht als Prediger auftreten. Und da sagt Steiner, gut, liebe Kollegen, liebe Kolleginnen, wenn ihr vor einer Klasse auftretet, verkörpert ihr die Moral. Da kann man erstmal staunen. Sagen, natürlich, ich habe die Ethik immerhin mit mir. Und jetzt sagt er, macht das mit dem, diesem Anfang angesprochene, das Empfinden für Menschenwürde, schildert, das geht ja von den Märchen rüber bis in die Geografie, schildert die Vielseitigkeit menschlicher Existenzform. Und wenn die jungen Menschen in die Geschlechtsreife kommen, Erdenreife bekommen, dann sagt Steiner radikal, jetzt müsst ihr den heranwachsenden jungen Menschen für ethische Fragen als einen freien Genossen neben euch sehen.
Das ist wichtig, ja.
Und das ist so eine unheimlich tolle Aufgabe. Also ich habe das an mir gemerkt und auch an Kollegen. Wenn es um ethische Bewertung geht, jetzt mit den Schülern es so zu besprechen, dass sie ihre ethischen Ideale langsam finden können im Identifikationsprozess. Und da ist praktisch nur die Menschenrechte sind das, in denen das stattfindet. Aber der Rest ist ein Prozess, wo wir nur sagen können, bitte, finde deine Urteile. Schaue, was du machen kannst.
Ja. Bleiben wir beim Steiner. Welche Rolle spielt denn die anthroposophische Weltanschauung konkret im täglichen Schulleben? Und vor allen Dingen, wie transparent wird damit gegenüber SchülerInnen und Eltern umgegangen?
Also Anthroposophie ist der methodische Hintergrund für die Pädagogik und er liefert eine Anthropologie, die es den Lehrkräften erleichtern kann, mit den Individualitäten, mit denen sie es zu tun haben, sachgemäß umzugehen, mit ihnen zu arbeiten, ist vielleicht das Bessere. Jetzt darf man das natürlich nie schematisieren. Auch was Steiner über die Jahrsiebte gesagt hat, hat enorme Verschiebungen. Das war auch ihm klar. Das ist einmal sozusagen der Hintergrund, der auch natürlich in der Elternarbeit deutlich sein muss. Und das Zweite ist dann die Methodik selbst. Und die Methodik ist eben eine phänomenologische. Und das müssen die Schüler auch lernen können. Und vor allem dürfen sie nie Lehrkräfte haben, die schon die Wahrheit für sich gepachtet haben. Dann ist der Unterricht tot.
Ja.
Weil sonst machst du daraus ein System.
Ja, klar.
Wann man über Steiner selbst spricht, das kann man je nach Fach sehr interessant machen. Also wenn man in Klasse 11 Biologie hat, dann kann man durchaus sagen, dass Steiner ein begeisterter Anhänger von Haeckel war. Dass man Haeckel heute sehr kritisch sehen muss, wegen seinen rassistischen Äußerungen.
Auf jeden Fall. Ja.
Aber weil er von der Evolution begeistert war. Und dann geht es weiter. Wenn wir im Literaturunterricht Tucholsky haben oder Morgenstern, dann haben wir zwei Antipoden. Oder Kafka. Die einen fanden Steiner furchtbar. Die anderen haben gesagt, Mensch, ist gut, da kannst du was machen. Also da, wo es sich sozusagen aus der Zeitgeschichte ergibt oder wenn man Ende des Ersten Weltkrieges denkt, Revolution mit allem drum und dran, dass aus einem Revolutionsgeschehen mit Forderungen, spezifischen Forderungen für eine sozialistische Gesellschaft nach Steiner, Dreigliederung, dass daraus die Waldorfschule entstanden ist. Also da, wo es sich anbietet, mehr nicht. Den Morgenspruch sollte man inhaltlich irgendwann wirklich besprechen. Walter auch Steiner wusste, das hat er bei den Priesterkurs gesagt, durch den Morgenspruch würde man die Waldorfschule, ja, für Kritiker einen Zugang liefern, weil man sagt, der Morgenspruch ist doch eigentlich Weltanschauung. Jetzt muss man auch dazu sagen, das muss im Unterricht immer deutlich werden. Es gibt keinen Inhalt, der nicht eine bestimmte Anschauung der Welt im Hintergrund hat. Jede Naturwissenschaft, jede Sozialwissenschaft, jede Geisteswissenschaft, das hat es. Also diese Vorstellung, das sei neutral, ist ein Erbe des 19. Jahrhunderts, was so nie gestimmt hat. Und da brauche ich jetzt wieder den Pluralismus.
Selbstverständlich, klar.
Ja, also insofern ist Waldorfpädagogik als methodischer Hintergrund und mit dem Aufruf, sich weiterzuentwickeln. Stein hat sinngemäß gesagt, dass, wo gefragt wurde, was ist mit dem Lehrbuch? Sinngemäß gesagt, das Lehrbuch sitzt vor Ihnen. Gucken Sie, was die Schüler brauchen, was sie mit ihrem Fach leisten können. Und wenn ich denke, nach 100 Jahren, was sich da alles verändert hat an Inhalten. Und die sind in der Waldorfpädagogik ja präsent, die neueren. Also da ist die Weiterentwicklung, die ist ganz notwendig und wichtig. Und Anthroposophie ist primär für mich eine Erkenntnismethode und nicht ein Nachbeten von bestimmten Inhalten, sondern ein Arbeiten an. Und dann gibt es eben Dinge, wo man sagen kann, das, was Steiner in bestimmten Vorträgen ausführt, ich kann mich nicht dahinter stellen, das ist ja überhaupt nichts Schlimmes. Er wollte ja die Auseinandersetzung. Und das andere, ja, da sind Entwicklungsmöglichkeiten, da kann man weitermachen. Also in der Richtung würde ich das beantworten.
Okay. Gab es in deiner langjährigen Erfahrung Situationen, in denen du Spannungen zwischen anthroposophischen Werten und gesellschaftlichen Erwartungen erlebt hast? Und wie bist du damit umgegangen?
Also es gibt es in dem Moment, wo man in Schulen merkt plötzlich, dass ein Leistungsdenken von außen kommt. Wegen Prüfung. Ich war es in der Oberstufe, ich habe sämtliche Prüfungen abgelegt. Wo man mit den Eltern und den Schülern arbeiten, daran wirklich offensiv arbeiten muss, dass man Prüfungsvorbereitung nicht Inhalte opfert. Auf Prüfung soll man vorbereiten, ist überhaupt kein Problem. Das kann man auch gut machen. Aber bitte nicht die Inhalte, das ist ja das Brutale an dem System. Mich interessiert die Chemie nur, weil ich eine gute Arbeit schreiben soll. Ja, dann dezimiere ich das. Ich mache Astronomie nur, da kommt eine Arbeit, da werde ich versetzt oder auch nicht versetzt. Dann missbraucht man eigentlich tolle Erkenntnisinhalte. Und das ist immer ein Spannungsgefäß natürlich. Ja. Aber da sind die Wirkungen von außen durchaus da. Muss man einfach sagen. Ja.
Und wie geht man einfach damit um?
Indem man mit Schülern und Schülerinnen und den Eltern offen drüber spricht. Ich habe die Erfahrung einmal ganz deutlich gemacht, dass Eltern einer Zehntklässlerin sagten, ja, also für sie ist das Ziel jetzt, dass ihre Tochter Abitur macht und sonst nichts. Und dann habe ich im Elternabend ganz seelenruhig gesagt, zum Glück war es mir möglich, wenn das ihre Zielsetzung ist. Unsere ist es nicht. Bei uns kann sie Abitur machen, aber es ist nicht das Ziel. Dann müssen sie sich eine andere Schule suchen. Die haben das auch gemacht. Dann ist doch gut.
Ja, ist auch gut so.
Ja, weil sonst, es hat keinen Wert, das rein zu in die Pädagogik hereinwirken zu lassen, so dass Schüler eigentlich nicht mehr Lernfreude haben, sondern auf Prüfung lernen und Prüfungsdruck haben. Aber es ist ein Spannungsverhältnis.
Ja, ja. Du hast auch in unserem Vorgespräch erwähnt, dass Eltern als Schulträger den Rahmen mitgestalten. Wie schafft man es dabei, Wertevielfalt und Offenheit zu gewährleisten?
Also wer die Grundsätze der Waldorfpädagogik für gut befindet, wird sein Kind an die Waldorfschule schicken. Ich meine, die können sich ja dann noch ändern. Und die Schulen in freier Trägerschaft haben eben die Eigenheit, dass Eltern in der Regel, nicht bei allen, eben Schulträger werden. Ja, da sind sie in der Genossenschaft, sind vor allem, das ist wunderbar. Sie machen als Vorstand mit, sie sind in bestimmten Gremien, das ist alles gut. Kann man erweitern, ist schön, auch mit Schülern Schüler mitgestalten. Aber der Rahmen ist, und das ist heutzutage eben eine wichtige Sache, es müssen eben Menschen sein, die diese Unterrichtsziele gutheißen und damit eben alles, was an Grundrechten damit zusammenhängt. Und sobald dort Relativierung auftreten, muss man sehr aufpassen, dass nicht eine Schule aus Versehen infiltriert wird. Das ist heutzutage aber leider häufiger der Fall. Ja. Und deswegen auch sind wir mit unserem Verein unterwegs, weil auch vom Bund gibt es ja eine, der Verein Waldorfschulen gibt es ja eine Stelle dafür. Wir arbeiten auch zusammen, damit, wenn es Indizien gibt, dass man und die Schulgemeinschaft möchte es oder Vorstand und wer auch immer, dass man sich dann in Konferenzen trifft und sagt, wie kann man vorgehen? Wir haben eben Erfahrung, was man machen kann, damit man nicht aus Versehen Menschen drin hat, die eigentlich was ganz anderes wollen als das, was die Waldorfschule will.
Genau, das führt eigentlich zu meiner nächsten Frage. Also du sprichst von Schulen als möglichen Magneten für extremistische Gruppierungen. Ja. Welche Schwachstellen siehst du aktuell an Schulen in Bezug auf Rechtsextremismus und vor allen Dingen, welche präventiven Maßnahmen sollten dringend umgesetzt werden, um SchülerInnen und Lehrkräfte wirksam zu schützen?
Gut, wir differenzieren mal das Erste, was du gesagt hast. Es gibt Eltern, gibt übrigens auch manche Lehrkräfte, die meinen, bei Schulen in freier Trägerschaft gäbe es eine Freiheit, die höher stehen würde als die Gesetze. Das ist falsch. Und bei den Corona-Schutzmaßnahmen hat man ja gesehen, wie es an einigen Schulen heftigste Auseinandersetzungen gab, ob man die Maßnahmen respektieren müsse oder nicht. Das führte ja sogar bis zu Schulschließungen von ganz kleinen Waldorf-Initiativen. Also hier muss man ganz klar sein und sagen, diesen Konflikt nehmen wir nicht für uns. Und da hat sich eben herausgestellt, dass Eltern, manche Lehrkräfte meinen, ja, Schutzbestimmungen, die gelten für staatliche Schulen, aber nicht für uns. Das ist eine Illusion. Das ist das eine. Das zweite ist, es gibt Menschen aus Anastasia-Bewegung, völkische Siedler und Rechtsextremen, Dritter Weg und alles Mögliche, was es da gibt. Die sehen bei bestimmten Waldorf-Inhalten eine große Affinität, weil sie sie auch falsch verstehen. Das ist, wenn in Klasse 4 und den meisten Schulen germanischer Mythos behandelt wird, was hoffentlich gering ausfällt. In der ersten Waldorfschule gab es das kaum, wo sie dann ihre Ideologie drin sehen und meinen, deswegen sei die Schule gut. Oder was bei manchen Schulen noch gemacht wird in Klasse 10, das Nibelungenlied, wo dann eben auch Rechtsradikale meinen, weil sie das ideologisch für sich in Anspruch nehmen, deswegen sei eine Waldorfschule gut für sie. Und das muss ein Kollegium wissen. Ja? Auch wenn man in Klasse 3 mit den Berufen, mit den ursprünglichen Berufen umgeht, da sehen halt viele Rechtsradikale was ganz anderes. Und da muss ich klar begründen, warum ich das mache. So, das ist das eine. Das zweite ist, präventiv arbeiten. Und das ist heute leider notwendig. Wir empfehlen, dass die sogenannte Stuttgarter Erklärung, wo sich der Bund der Freien Waldorfschulen von aller Art von Diskriminierung distanziert, auch von diskriminierenden Äußerungen Steiners in seinem Werk, dass diese Stuttgarter Erklärung Bestandteil des Vertrages wird. Also mit Eltern und mit Mitarbeitenden, Pädagogen oder Nicht-Pädagogen, sodass man deutlich sagen kann, wenn diskriminierende Äußerungen kommen, dann ist das ein Vertragsverstoß.
Ja, dann bist du einfach rechtlich geschützt auch.
Rechtlich geschützt. Und da gibt es dann die unterschiedlichen Formen. Manche Schulen sagen, gut, nach einer pädagogischen Prüfung, das sind alles jetzt, was ich sage, Erfahrungen aus diesen Beratungen. Wir wollen die Schüler, die Kinder so an der Schule halten. Die Eltern dürfen nicht mehr im Verein tätig sein. Das ist eine Möglichkeit, das muss man aber prüfen. Mhm. Manche sagen, es geht eben gar nicht mehr. Wir haben auch die Fälle, wo OberstufenschülerInnen im Kollegium mitteilen, tut mir leid, meine Eltern beginnen gerade sehr, sehr merkwürdig zu werden. Die tendieren zu Reichsbürgern. Ich halte es für den größten Fehler, ich kann sie aber nicht überzeugen. Und da wird natürlich die Schülerin an der Schule gelassen. Und da muss man gucken, was die Eltern machen, ob sie infiltrieren oder nicht. So ist das. Und sobald, muss es so rum sagen, sobald es Indizien gibt von Eltern oder Schülern oder Mitarbeitenden, dass etwas ins Radikale tendieren könnte, gibt es nur eins, eine ganz klare sachliche Prüfung. Und nicht das Vorurteil, ach nee, wir kennen die doch, das kann doch gar nicht sein, weil die Fälle, die wir auch dokumentiert haben und auch publiziert haben, oft so sind, dass auch Kollegen sehr angesehen sind, sich sozial total engagiert haben und dann Oberstufenschüler gemerkt haben, dass dieser Kollege rechtsradikal publiziert und das Kollegium das erstmal nicht wahrhaben wollte.
Ja, ja, das ist immer wieder ein Problem, ne?
Das ist ein Riesenproblem. Und dann haben manche eben auch Angst, sagen, ja, dann müssen wir doch jeden hinterher schnüffeln. Da kann man so sagen, es hat mit Schnüffeln gar nichts zu tun.
Nein, das ist einfach was total anderes. Es geht einfach darum, dass ich sicherstelle, dass bei mir auch alles flott läuft. Also ganz platt gesagt.
Ja, ne? Ja, so ist das.
Ja, ja. Aber wo siehst du die Zeitdefizite bei der offenen und transparenten Kommunikation anthroposophischer Werte an Waldorfschulen gegenüber SchülerInnen und Eltern? Und wie könnten Schulen diese Transparenz konkret und vertrauensbildend verbessern?
Eigentlich kann man das durch einen ganz simplen Hinweis machen. Was wir unterrichtlich machen, steht im sogenannten Richterlehrplan. Und wir haben eine Unzahl von Publikationen. Das heißt, wir geben ja in der Öffentlichkeit eine Rechenschaft ohne Ende. Dann haben wir sehr, sehr viele empirische Untersuchungen. Also es gibt kaum einen Schultyp, der das so intensiv hat machen lassen. Ehemalige Schülerinnen und Schüler, Schüler, die noch an der Schule sind, die große Eltern befragen, Vorstände, Geschäftsführer, alles empirisch untersucht, sehr, also total valide, wo man sagen kann, das machen wir. Es gibt kein geheimes Curriculum. Also da, wo der Eindruck entsteht, der Intransparenz, kann man einfach nur darauf hinweisen, wo die Transparenz da ist. Und dann muss man sie eben forcieren. Also ich habe in meiner Laufzeit als Lehrkraft, und ich unterrichte ja immer noch ein bisschen, da keine Konflikte erlebt, dass Eltern gesagt haben, sie machen irgendwas an der Schule, worüber sie uns nicht informieren. Das habe ich so nicht erlebt. Auch pädagogisch überhaupt nicht. Aber wenn das Moment auftritt, dass Menschen den Eindruck haben, dann bitte Transparenz schaffen. Häufiger ist es Konflikte in der Selbstverwaltung, dass Außenstehende sagen, ich weiß gar nicht, wer hier was entscheiden darf und so weiter.
Ja, ja.
Und da kann man nur sagen, bitte stellt das transparent dar, in Schulmitteilungsheften, bei Mitgliederversammlungen, wo auch immer. Das muss man permanent machen.
Ja, es geht tatsächlich um Transparenz. Also
so von
A bis Z. Also das
Richtig.
Ist einfach alles ganz klar mitgeteilt und kommuniziert wird.
Ja, und da gibt es halt Schulen, da funktioniert es einfach schlecht.
Ja. Ja, ja, ja. Leider sind meiner Meinung nach irgendwie so die meisten Schulen, in denen das einfach nicht gut funktioniert. Ich frage mich immer, warum. Also, oder woran liegt das?
Da muss man in die einzelne Schule reingucken und sagen, wie arbeitet ihr? Habt ihr die Delegation klar umschrieben? Sind die Kompetenzen eindeutig? Wem gegenüber wird Rechenschaft abgegeben? Also man muss eigentlich immer in diesem Prozess drin sein.
Ne? Ja, definitiv. Definitiv. Der Beutelsbacher Konsens fordert Multiperspektivität und Urteilsbildung. Für diejenigen von euch, die es nicht kennen, der Beutelsbacher Konsens 1976 ist eine wichtige Regel für den Schulunterricht. LehrerInnen dürfen SchülerInnen ihre Meinung nicht aufzwingen. Sie müssen unterschiedliche Meinungen zeigen, damit SchülerInnen selbst entscheiden und sich eine eigene Meinung bilden können. Wie gelingt es dir, Albrecht, konkret SchülerInnen und Schüler dazu zu befähigen, gesellschaftliche Kontroversen eigenständig zu reflektieren?
Das ist immer ein Versuch. Das muss man dazu sagen. Pädagogik mit Garantie gibt es nicht. Das heißt, wenn ein bestimmtes Thema dasteht, es ist unterrichtsrelevant, dann gibt es dazu verschiedene Perspektiven. Und die Da habe ich die Verantwortung als Lehrkraft, sie aufzuzeigen. Also, wenn ich Astronomie unterrichte in Klasse 11, kommen wir, abgesehen von historisch wichtigen Dimensionen der Astronomiegeschichte, natürlich zur aktuellen Astronomie, zur Kosmologie des sogenannten Big Bang. Der sogenannte Urknall, also ein Unbegriff eigentlich. Und es besteht da das eine drin, ganz im Sinn des Beutelbacher Konsenses, den Schülern darzustellen, wie, aufgrund welcher Phänomene überhaupt der Big Bang als Modell entstanden ist. Das ist Modell. Und dann geht es darum, aus der gegenwärtigen Kontroverse Beispiele zu bringen, warum es Astronomen, Astronomen gibt, die auf Phänomene hinweisen, die dieses Modell partiell oder ganz in Frage stellen. So, jetzt hat der Schüler, die Schülerin, diese verschiedenen Sichtweisen. Und das ist wichtig. Und es ist, und wenn ich dann noch historisch durchgegangen bin und habe einen Kepler behandelt oder einen Newton, die durch und durch philosophisch-religiöse Menschen waren, Neuplatoniker, die den Kosmos ganz anders gesehen haben und tolle Dinge entdeckt haben, habe ich jetzt ein Riesenspektrum vor mir. Und jetzt kann der Schüler, hat die Schülerin die Möglichkeit zu sagen, aha, das gibt's. Und die persönliche Konsequenz ist nur bei ihm. Nicht bei mir als Lehrkraft. Oder, was wir wunderbar haben in der, jetzt vor allem in der postkolonialen, im postkolonialen Diskurs, wenn wir heutzutage Dokumente haben, Interviews, Äußerungen von Menschen in indigenen Kulturen, die dafür kämpfen, dass sie erhalten bleiben, erleben wir Äußerungen, bei denen gesagt wird, das kennst du natürlich, andere auch, dieser Regenwald ist für uns heilig, die Tiere sind es, wir leben mit ihm, wir respektieren uns gegenseitig. Eine Pflanze ist ein Lebewesen, das wir verehren. So, jetzt habe ich ein westliches Denken, das ist vollkommen im Kontrast dazu. Und jetzt geht es darum zu sagen, mit welchem Recht dürfen wir mit einem westlichen Denken sagen, zu jemandem, der in indigenen Kulturen lebt,
richtig,
was du sagst, ist falsch. Dann machen wir ein Diktat aus unserem Bewusstseinshorizont.
Genau.
Und das geht nicht. Das heißt, wir müssen es nebeneinander stellen. Dass der Mensch mit einem stark, man könnte sagen, mythischen Bewusstsein und Wahrnehmung, die aktuell in der Politik stehen, verteidigen, also ganz westlich denken können, beides zusammen haben. Und das ist die Ermöglichung, dass man sozusagen multiperspektivisch an die Sachen herangeht. Anders hat es überhaupt keinen Wert.
Nee, natürlich nicht.
Also, und das sind die Chancen, inwieweit ein Schüler, eine Schülerin das ergreift. Das liegt nicht in unserer Macht, darf auch nicht sein. Das ist eine eigene, dann auch eine ethische Entscheidung. Ja, aber meine Erfahrung mit Schüler und Schülerinnen in diese Richtung und die von meinen Kollegen ist so, dass die Aufgeschlossenheit sehr groß ist. Und damit haben wir übrigens auch so einen Nebenschauplatz. Es wird ja oft gesagt, also Waldorfpädagogik ist ja schön, aber die Anthroposophie kannst du vergessen. Ja. Bei Demeter und bei anthroposophischer erweiterter Medizin geht's ähnlich. Und diesen Kritikern müsste man sagen, ja, ihr setzt euer materielles Bewusstsein absolut und etwas anderes akzeptiert ihr nicht. Das ist, sorry, wissenschaftlich, geschichtlich gesehen, nicht wissenschaftlich. Denn ihr sucht nach einem bestimmten Spektrum, das dürft ihr ja machen. Aber was daneben ist, also nur wenn ich die Frage habe in der Embryologie bis hin zur Entwicklung des Menschen, wo ist das, die Identität, das Selbst, das Ich im Körper repräsentiert, sagt uns eine seriöse Biologie, Neurobiologie, wir wissen es nicht. Und da muss ich sagen, okay, ist doch gut. Aber jetzt hör auf zu sagen, weil wir es nicht wissen, es gibt es nicht.
Ja, das ist ein großer Unterschied, klar.
Unwissenschaftlich, ständig. Das ist also, in der Richtung könnten wir seitens Anthroposophie öffentlich noch viel deutlicher auftreten.
Aber du engagierst dich stark gegen Rechtsextremismus. Welche präventiven Maßnahmen sollten Schulen ergreifen, um radikalen Strömungen keinen Raum zu bieten? Wenn du jetzt erstmal drei konkrete Maßnahmen nennen kannst, welche sind es? Oder drei, vier, fünf, keine Ahnung.
Also, Es empfiehlt sich, und das tun wir auch, dass die Schulen, alle Schulen freier Trägerschaft oder sonstige und auch Waldorfschulen, ihre Werte deutlich formulieren. Denn dadurch ist es klar, welche Werte nicht akzeptiert werden. Das zweite ist, dass diese Werte in der Schule gelebt werden müssen. Das braucht eine kritische Reflexion immer wieder. Ja? Leben wir auch so? Gehen wir auch so miteinander um? Denn Demokratieerziehung, die sogenannte, heißt vom Grundsatz her, wie gehen wir miteinander um? Wie treffen wir Entscheidungen? Wie machen wir das? Und das ist das, was du mit der Transparenz nennst. Das ist das Nächste. Und dann kann man selbstverständlich mit den Eltern klar besprechen, was an der Schule nicht toleriert wird im Sinne der Stuttgarter Erklärung. Dann ist die Sache transparent. Und es gibt einige Waldorfschulen, da kommst du in den Haupteingang rein, das siehst du, kennst du auch, und dann hängt die Stuttgarter Erklärung da. Und das ist gut. Manche Schulen sagen auch, wir arbeiten mit Schule, Schule mit Courage, Schule gegen...
gegen Recht.
Und das ist immer dann produktiv, wenn es von SchülerInnen selbst kommt. Und das ist ein tolles Potenzial. Also da, dass man auch die Schüler, Schülerinnen mehr in Erscheinung treten lässt als Mitgestalter des schulischen Lebens. Das ist für mich auch eine wichtige Angelegenheit, dass man das auch nach außen zeigen kann. In die Richtung würde ich mal das vom Grundsatz her sagen.
Wenn du die Situation der Waldorfpädagogik aus der Vogelperspektive betrachtest, wo stehen Waldorfschulen heute gesellschaftspolitisch und wohin sollten sie sich entwickeln?
Also, das kommt immer darauf an, wer sie betrachtet und wer Urteile drüber fällt. Das ist aber eine Selbstverständlichkeit. In den Erziehungswissenschaften haben wir tolle Kontroversen, Pro und Contra. Also da ist es, sind die Bilder total bunt, das ist auch gut. Die freien Schulen sind, abgesehen von ihren Finanzierungsproblemen, im Gesamtschulsystem der Bundesrepublik Deutschland akzeptiert. Das muss man auch deutlich sagen. Obwohl wir sehr, sehr viele Prozesse führen, immer noch. Da geht es meistens um die Fragen der Finanzierung. Und das Letzte ist, wenn die Waldorfschulen keine Attraktivität hätten, dann würde es sie nicht mehr geben. Dann würden die Eltern keine Kinder mehr hinschicken. Und das war für uns ja das Erfreuliche an dieser Befragung von empirischen Studien über Waldorfeltern. Nur 10% der Schüler und Schülerinnen an Waldorfschulen haben Eltern, die selbst an einer Waldorfschule waren.
Mhm. So wenig.
Kam damals raus, so wenig, ja. Es hat uns gefreut, dass wir doch offen sind. Insgesamt. Also insofern, Eltern entscheiden oft anders, als manche kritische Bildungswissenschaftler es sehen. Ne? Und es gibt ja auch andere Bildungswissenschaftler, die die Sache für gut halten. Vom Kern aber natürlich alle zu Recht, wie wir von Waldorf auch sagen, die Entwicklung muss permanent weitergehen. Und die Herausforderungen sind natürlich, abgesehen davon, dass man politisch aktiver werden muss und größeres Bewusstsein schaffen muss, natürlich Medienpädagogik, wo schon einiges passiert ist, hoffentlich geht es weiter. Und dann eben die Auseinandersetzung mit KI, die ganze Gesellschaft heftig bewegt.
Definitiv.
Da müssen wir auch richtig ran. Und vor allem muss man das entzaubern. Weil immer so getan wird, wie wenn die künstliche Intelligenz jetzt Lösungen anbieten würde für alle möglichen Fragen. Das tut sie nicht. Sie ist ein Hilfsmittel. Aber man muss damit umgehen. Und bei der Medienpädagogik, von dem, was läuft, und da sind die Schulen in der Regel auch doch jetzt immer mehr aktiv, ist dann das methodisch sehr gute. Es gibt einen theoretischen Betrachtungsraum und vor allem einen praktischen. Und sobald Schüler und Schülerinnen selbst eigene kleine Filme machen, kleine Dokumentation oder sonstiges, merken sie, wie man manipulativ wirken kann. Also erfahren, erkennen durchs Tun. Und dann schaffe ich ein Bewusstsein. Also ich halte diesen Ansatz des kreativen Umgangs damit für den sinnvollsten, damit man durchschaut, was ist möglich.
Ich muss einmal ganz kurz einen Cut hier machen, weil mich ist irgendwas etwas hängen geblieben von vorhin. Du hast, das hast du auch im Vorgespräch erwähnt, du hast erwähnt, dass man beispielhaft sehr gut beschreiben kann, wie so eine Infiltration von außen passieren kann. Das heißt bei den Demeterhöfen, Greenpeace etc. pp. Oder eben auch im Kollegium und Bahnhofsschulen. Kannst du da noch ein bisschen näher drauf eingehen?
Ja, also was wir aus Beobachtung und Begleitung von Schulen oder Einrichtungen kennen, ist der Vorgang, dass Eltern oder auch Lehrkräfte, die einen solchen rechtsradikalen oder fundamentalistischen Hintergrund haben, diesen nicht zeigen. Das ist das Erste. Das ist, tut mir leid, aber es ist so ähnlich wie bei Pädophilen. So, sie kommen in die Gemeinschaft, sie zeichnen sich durch eine sehr positive Mitarbeit aus, sind sehr kommunikativ, übernehmen Aufgaben, übernehmen sie sehr zuverlässig, sodass das Bild entsteht, ganz positive Eltern, ganz positive Lehrkräfte. So, das ist in der Regel immer der Schritt Nummer eins. Der Schritt Nummer zwei ist, dass dann irgendwann von diesen Persönlichkeiten bestimmte Äußerungen kommen, die die Umgebung etwas aufhorchen lassen. Und wenn dann kritische Rückfragen kommen, das sind alles Dinge nur aus der Erfahrung, die ich schildere, heißt es, oh, das habe ich aber gar nicht so gemeint.
Ja.
Und dann in der Regel häuft sich so etwas oder ein Kollegium, ein Vorstand erfährt von Schülern, dass da so Äußerungen waren auf dem Pausenhof, wenn es Lehrkräfte betrifft, oder im Unterricht, so kleine Nuancen. Und wenn man jetzt das Bild hat, nein, diese Kollegin, dieser Kollege, ist alles in Ordnung, dann wird das weggewischt und das ist der Fehler. Dann muss man der Sache nachgehen. Nur so geht es. Und bei Eltern ist es ähnlich. Ne? Wenn dann Mitschüler sagen, ja, wir waren da mal eingeladen, aber da hingen da so komische Bilder und dann mussten wir so, haben wir Spiele gemacht, und die das einfach schildern oder die Kleidung, bitte der Sache ganz bewusst nachgehen. Jetzt wird geprüft. Weil sonst der Widerstand zu groß ist, in einer solchen Schulgemeinschaft überhaupt kritisch auf jemanden zu gucken.
Ja klar, aber was antwortest du denn KollegInnen, die sagen, naja, ich halte mich lieber raus, ich bin neutral bleiben?
Das geht nicht. Denn ich kann nie als Kollege, als Kollegin eine Schule allein betreiben. Ich muss das immer mit allen machen. Auch mit den Eltern. Wer soll denn dann die Verantwortung haben? Bitteschön. Ja, sonst haben wir das Spiel, Vorstand sagt, nee, das ist Kollegiumssache, Kollegium sagt, das ist Vorstandssache. Und dann schlittert die Sache immer weiter. Und das geht nicht. Also ich muss da ganz hellwach sein. Das ist für mich der... Also, wenn wir anthroposophisch tätig sein wollen, dann heißt es nicht theosophisch irgendwo rumschwirren, sondern runter ins ganz gesellschaftlich Reale.
Genau,
so soll es sein. Und dann muss ich so einen Kollegen, so eine Kollegin oder Eltern einfach mal zu sagen, hören Sie mal zu, wir müssen da mal was klären. So geht das nicht. Also anders hat es, verstehst du, anders hat es ja gar keinen Wert. Nee, und wenn so ein Kollegium so eine Schlaftabletten nur sind, ja dann viel Spaß, dann werden sie irgendwann mal ganz böse machen.
Ja, naja.
Entschuldigung,
so ist das. Auf jeden Fall, ne, so ist das. So muss das auch sein. Stichwort Woltersbacher Konsens, darüber haben wir vorhin ein bisschen gesprochen. Ist er heute noch zeitgemäß oder braucht es eine Neufassung, die klare Haltung ermöglicht?
Es braucht eine Ergänzung durch die Menschenrechte. Es braucht eine Ergänzung dadurch, dass selbstverständlich nicht alles gesagt werden darf. Das geht überhaupt nicht. Sondern dass die Schule angehalten ist, wie übrigens alle anderen auch, für die Menschenrechte und die demokratischen Grundrechtswerte einzutreten. Ich fand in diesem Zusammenhang, deswegen ist das ergänzungswürdig, wunderbar, ein Urteil, das ist jetzt vom Verfassungsgerichtshof in Rheinland-Pfalz, ich habe das hier vor mir, vom 2.4.2025 ergangen. Da hatte die AfD eine Organklage angestrebt, weil auf der Internetseite der Landesregierung Erklärungen erfolgt sind, damals durch die damalige Ministerpräsidentin Madhu Dreyer. Da wurde aufgerufen zu einer Demonstration gegen rechts. Da wurde die AfD genannt. Und jetzt hat das Verfassungsgericht damit sich damit beschäftigen müssen, ob das statthaft war oder nicht. Und es hat das der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz festgestellt, dass diese Äußerung auf der Internetseite und die da so kam, von der Landesregierung in das Recht auf die Chancengleichheit der Parteien eingegriffen hat. Das darf eigentlich nach dem Grundgesetz nicht sein. Aber die Veröffentlichungen waren zum Schutz der freiheitlich-demokratischen Grundordnung gerechtfertigt. Das lohnt sich mal wirklich auf der Zunge zu gehen zu lassen, zu sagen, also die Chancengleichheit, dass eine Partei benannt wird, weil sie sich nicht an die Verfassung hält, verstößt dagegen. Aber weil eine Landesregierung die Aufgabe hat, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu verteidigen, ist es gerechtfertigt. Und das Gericht hat dann, das Urteil ist publiziert, natürlich alle Äußerungen geprüft. Und die Äußerungen sind alle, die Kritikpunkte sind alle berechtigt. Das waren auch Äußerungen, die in Parteiprogrammen kamen, in Bundestags- oder Landtagsreden, mit allem drum und dran. Und das, was die Landesregierung damals auf ihrer Internetseite geschrieben hat, war nicht diffamierend, es war sachgemäß. Und auch solche Begriffe wie Remigration durften sie ganz kritisch bringen, weil sie gegen die Grundgesetze verstößt. Und so. Und ich fand das deswegen sehr gut im Sinn deiner Fragestellung, weil hier das Verfassungsgerichtshof sagt, natürlich haben Landesregierungen Organe des Staates die Pflicht, für diese Grundwerte einzutreten. Also nicht nur Schule.
Ja.
Also im Sinn von Beutelsbacher Konsens, bitte haltet euch nicht zurück. Das reicht heute nicht mehr. Du musst eintreten für, und wenn irgendjemand diese verletzt, dann musst du deutlich sagen, so geht's nicht. Weil du den Maßstab angibst, Grundgesetz, Landesverfassung, und nachweisen kannst, dass deine Kritik einen sachlichen Inhalt hat. Das ist ähnlich wie in dem Positionspapier, dieses wunderbare Urteil des Verwaltungsgerichtes Hannover gegen das Theater, wo die Schüler ein Theaterstück gemacht haben. AfD, danke dafür. Und die AfD meinte, die Schule habe das Neutralitätsgebot missachtet, oder die Schulaufsicht, und das Gericht gesagt hat, das hat sie gerade nicht gemacht. Ja, weil die Schüler, die Schülerin eine künstlerisch, nach Artikel 5 Grundgesetz, eine künstlerische Aktivauseinandersetzung gekommen sind mit Positionen, die nachweislich seitens AfD-Mitgliedern geäußert wurden. Und dann dieser tolle Satz, wenn eine Partei solche Äußerungen zulässt, dann ist es doch selbstverständlich, und die Öffentlichkeit setzt, dann ist es doch klar, dass sie Inhalt von kontroversen Auseinandersetzungen werden müssen. Also hier geht zum Glück eine Bewegung, ist eine Bewegung feststellbar, das nicht nur heißt, Schule neutral und verteidige die Werte. Das ist eine gesellschaftliche Aufgabe, und die Staatsorgane sind davon genauso betroffen. Und da müssen natürlich streng Rechenschaft geben. Fand ich toll.
Ja.
Also in die Richtung muss es weitergehen.
Wir hatten auch in unserer Schule auch so neulich auch bei der Wahl Schwierigkeiten gehabt, weil wir als Eltern immer mal auch gehört haben, okay, die Schule, SchülerInnen von der X-Klasse wollten alle Partei, die jetzt zur Wahl stehen, dann gibt's einladen zum Sprechen, so. Und ich war so nach dem Motto, nee, also nicht alle Parteien, also AfD darf überhaupt da auch nicht. Also ich meine, richtig. Nein, also richtig, ganz kategorisch nein. Richtig. Und darüber hinaus wurde auf jeden Fall auch eine sehr diskutierte Problematik da auch dargestellt, weil die Schule auch natürlich als Vertreter von den SchülerInnen gesagt hat, ja, aber wir müssen uns ein Neutralitätsgebot irgendwie so auch betrachten. Und ich war so, was für ein Neutralitätsgebot? Das geht doch gar nicht. Punkt. Ja. Also wenn ich einfach als Schule sage, ich möchte die AfD hier nicht einladen, dann setze ich einfach eine klare Kante. Und ich sage einfach, ich möchte keine rechte Bewegungen hier haben. Wenn wir das nicht machen, dann setze ich auch eine klare Kante. Und ich sage, okay, ja, komm mal her und ihr könnt einfach machen, was ihr wollt, oder?
Richtig, richtig. Das wäre, weil wenn es linksextrem wäre, wäre es halt genau das Gleiche.
Ja, klar, auf jeden Fall.
Man kann diesen Leuten, die in den Grundwerten nicht übereinstimmen, die kann man gar nicht einladen. Und wenn in der AfD schon vor Jahren gesagt werden durfte, Inklusion an Schulen sei vollkommen falsch.
Mhm.
Denn die Schüler, die es betreffen würde, müsse man vergleichen wie infektiöse Kinder in Kinderkrankenhäusern, die würden ja auch isoliert. Also diskriminieren, da geht's nicht. Und solchen Leuten räume ich doch keinen Raum ein, damit sie sich entfalten.
Ja, natürlich nicht.
Wenn es eine Podiumsdiskussion wäre von anderen, die nicht die Schule veranstaltet, und da ist jemand von der AfD, gar kein Problem, aber dann geht's los.
Ja.
Aber nicht, dass die Schule einlädt.
Mhm. Ja,
das ist ein Unding. Denn klar, man muss auch dazu sagen, ich bestärke nur, was du sagst, dass es überhaupt freie Schulen gibt in Deutschland, ist ein Ergebnis unserer rechtsstaatlichen Ordnung, unserer demokratischen Ordnung, dass wir gegen die Landesregierungen, gegen die Kultusministerien hunderte von Prozessen geführt haben, entspricht der Gewaltenteilung. Das heißt, ohne die gäbe es uns gar nicht. Und wir haben den Auftrag, denn wir sagen Eltern, in Deutschland ist schulische Bildung eine öffentliche Angelegenheit mit Schulpflicht. Ihr könnt eure Kinder zu uns schicken, weil bei uns mit unserem Profil der schulischen Bildung gerecht wird. Und der Staat sagt, ja, ist auch so. Also wir können nicht auf der einen Seite wettern und auf der anderen Seite davon profitieren.
Ja, natürlich nicht. Kann man nicht machen.
Und wer diese staatliche Ordnung in Frage stellen will, wie die AfD, ja, nicht bei uns. Klare Kante. Sonst haben wir eben genau das Toleranzparadoxon.
Genau, ja. Ja,
nee,
ja.
Ich kann dir nur vollkommen zustimmen.
Nee, also ich war wirklich so sehr entsetzt von dieser Situation, aber vor allem entsetzt von der, dass man sich damit auseinandersetzen musste. Ja, also dass die Schule einfach nicht direkt auf die Idee gekommen ist, einfach das von sich selber zu sagen, nein, machen wir nicht, sondern dass einige Eltern das auch tun mussten. Das war wirklich katastrophal, ne? Also, aber
ja. Weißt du, es sind Schulen, in deren Umgebung die AfD bei Wahlen 40% bekommt, ist die Situation noch viel schwieriger und da ist die Kante noch viel deutlicher zu zeigen. Und da muss man sagen, es verlangt Kraft.
Ja, auf jeden Fall.
Eigene Überzeugung.
Hm.
Und wie gesagt, die Stelle vom Bund und wir als Verein helfen, wenn Bedarf da ist, dann auch gerne.
Hm.
Wir kommen auch vor Ort.
Das kann man. Ja. Ja, ja, ja. Nee, es ist auch wirklich gut, dass ihr dann eure Arbeit da auch tut, weil sowas ist auf jeden Fall auch notwendig heutzutage. Aber was war denn dein bisher prägendste Erlebnis im Kontext Neutralität und Bildungsauftrag?
Das lässt sich so einfach eigentlich nicht sagen, obwohl deine Frage vollkommen berechtigt ist. Also wir hatten mit einer Schule gearbeitet, da wurde festgestellt, dass eine Lehrkraft Reichsbürger ist. Leider ist die Aufarbeitung nicht bis zum Ende durchgeführt worden. Das war schade. Es gab andere Schulen, die sind sehr erschüttert worden im Zusammenhang von Corona mit Rechtsinfiltrationen und autoritärem Gehabe. Und da hat sich der Kern dieses Kollegiums mit dem Vorstand so gut hinstellen können. Wir hatten mit denen viele, viele Videokonferenzen. Das war eben wegen Corona-Zeit und auch die haben öffentliche Veranstaltungen gemacht, wo wir dann mithelfen konnten. Die haben es geschafft. Die Schule hätte gesprengt werden können. Das war also ganz, ganz positiv. Und auch Beispiele, wo Schulen betroffen waren von Eltern, die einer radikalen Sekte angehörten, das dann halbwegs bewältigt haben. Dann konnten wir anschließend noch klare Gespräche darüber führen, also mit dem Kollegium in Arbeit kommen, wo die Einsicht deutlich war, also von fundamentalistischen Eltern, die einer radikalen Sekte angehören, die kannst du nicht in die Schule so aufnehmen. Das geht nicht.
Klar,
die haben den Auftrag, dass sie weitere Sektenmitglieder gewinnen. Und es ist so fundamentalistisch und so schräg, dass es mit den Menschenrechten schon riesen Probleme gibt.
Ja,
also das
ja.
war auch eine sehr erfolgreiche Sache. Und wenn man es andersrum sagen kann, Schulen, die präventiv arbeiten können, wollen.
Ja,
und sagen, also bitte,
Prävention
kommt mal.
Ist das,
ja, das Wichtigste. Und das ist eigentlich eine ganz tolle Arbeit. Ja, die sagen, wir wollen gewappnet sein für den Fall das.
Es muss gemacht werden. Ich verstehe nicht, warum das einfach nicht. Ja, klar, man kann einfach diese, also von Bund her, sagen wir mal so, kann man nicht sagen, okay, ihr müsst das jetzt erstmal so und so machen.
Richtig,
ja. Präventivarbeit muss sein. Es ist auch so ein Problem. Aber eigentlich rein theoretisch sollte das einfach jede Schule
natürlich
irgendwie so vorhaben.
Ja, ja. Und dann gibt es eben auch tolle Projekte mit Oberstufenschüler oder Mittelstufenschüler, Schülerinnen, wo wir auch ein bisschen involviert waren, aktiv mitgemacht haben. Und das ist eine ganz positive Angelegenheit.
Ja,
richtig schön,
ja.
Richtig gut.
Ja, das ist schön, das ist schön. Mal kurz zurück zu meinem Beispiel, also die Schwierigkeiten mit der Schule. Anhand dieses Beispiels, wo siehst du Risiken, wenn Schulen den Neutralitätsbegriff falsch interpretieren oder missbrauchen?
Dass die Schule zersetzt wird. Weil wir dann die Äußerung haben, dass Eltern sich beschweren, warum bestimmte Lehrkräfte etwas gesagt hätten, das dürften sie nicht, so ähnlich wie du das gesagt hast, und kommen mit dem Neutralitätsgebot, wo man sagen muss, nein. Und wenn da eine Schule nicht reagiert, dann werden die Lehrkräfte dieser Schule oder Eltern im Vorstand oder sonst wo sehr verunsichert.
Klar.
Dagegen muss man vorgehen. Ja, also das sehen wir als eine Gefahr.
Ja. Und welche konkreten Schritte empfiehlst du Schulen, die aktuelle Schwierigkeiten im Umgang mit kontroversen Themen haben?
Arbeiten wir zusammen. Wirklich. Das meine ich ohne irgendwas,
ja.
Weil wir einfach Erfahrungen haben, nicht weil wir es besser wissen, sondern weil wir einfach schildern können, es gibt an vielen Schulen, also die Fragestellung gibt es eigentlich an allen Schulen. Dass nicht die Mitglieder einer Schule sagen, das ist es bei uns passiert. Bei uns haben Schüler irgendwelche Kraxeleien, NS-Kraxeleien gemacht. Dann schämt man sich erstmal, dass man sagen, ja, ihr könnt euch erstmal schämen. Ich habe mich als Lehrkraft auch geschämt, wie das mal Schüler von mir gemacht haben. Aber das reicht nicht. Jetzt musst du ran an die Arbeit. Das heißt, mit dem Kollegium in diese Arbeit hineingehen, um ein zeitgemäßes Bewusstsein zu entfalten. Nur das geht's. Nur Lesen bringt nichts. Man muss ins Gespräch kommen.
Ja, man muss auch aktiv werden.
Ja, natürlich. Und dann gibt es eben Sachen, wo es heißt, ja, an Verein, können Sie mal mit diesen oder jenen Schülern sprechen und dann bereiten wir das sehr gut vor. Ob das Sinn macht, dann machen wir das auch gern, dass man einfach zeigt, wir können es schaffen. Ja, also aber man muss sich damit aktiv auseinandersetzen. Also es geht, verstehst du, es geht, ich kann nicht mich zurücklehnen.
Nein.
Egal,
das
wo
ist
ich
einfach,
heute,
klar.
Ja, natürlich.
Einfach,
aber egal, welchen Beruf ich heutzutage habe, ich kann nicht einfach so tun, wie wenn es bestimmte Dinge nicht gäbe. Wir wissen aus der Geschichte, wie schlimm das ist, wenn es heißt, das ist nicht so schlimm. Ja, von mir.
Ja.
Katastrophe. Ne?
Ja, ja.
Oder wie ich jetzt vor kurzem gelesen habe, begeisterte Trump-Anhänger, die ihn unterstützt haben, wundern sich jetzt, warum ihre ganzen Wertpapiere futsch sind. Denke ich
mir,
sagen,
klar. Selber schuld.
Ja, natürlich. Wie dumm könnt ihr bloß sein? Und da gab es übrigens auch die Frage, wenn Trump irgendwas sagt und Schüler sagen, wie soll ich darauf reagieren? Und da kann man nur sagen, kommt mit den Grundrechten und kommt mit dem Völkerrecht.
Ja.
Und dann ist die Sache sowas eindeutig. Das ist der Maßstab. Da geht es mir nicht darum, ob der Trump mir gefällt oder nicht, sondern es gibt Äußerungen, wo ich sagen muss, höchst gefährlich oder an der Grenze des Legalen. Den Ukraine-Konflikt betrifft da genau das Gleiche. Und da brauche ich halt die Maßstäbe, da muss ich mich reinarbeiten.
Auf jeden Fall.
So ist das.
Ja. Aber ich eine letzte Frage für heute. Was ist aus deiner Sicht die zentrale Botschaft, die du LehrerInnen, Eltern und SchülerInnen bezüglich Neutralität und Haltung mitgeben möchtest?
Nehmt bitte eine engagierte Haltung ein für eure Aufgaben an der Schule. Ob ihr jetzt Lehrkräfte seid oder ob ihr Schüler, Schülerinnen seid oder Eltern. Engagiert euch für die Ziele, damit das Potenzial der jungen Menschen und auch unseres wirklich zur Entfaltung kommt und wir sozial so miteinander arbeiten können, dass wir sagen, wir leisten einfach einen produktiven Beitrag zu dieser Gesellschaft. Schlicht und einfach. Das geht bis ins Ökologische, dass man kann so viele tolle Sachen machen. Das wünsche ich. Eine Begeisterung für den Beruf und nicht, schon wieder. Nein. Wenn ich die Begeisterung nicht habe, dann bin ich, Entschuldigung, im pädagogischen Fehl am Platz. Ist so. Das wünsche ich.
So ist es. Vielen Dank, lieber Abrech Hützig, für dieses bewegende Gespräch. Heute haben wir ja gesehen, Neutralität bedeutet eben nicht Passivität, sondern verantwortliches, mutiges Positionieren für eine offene, demokratische Gesellschaft. Es geht um Haltung, aber auch um den Mut, kritische Diskussionen zu führen und Vielfalt zu erleben. In diesem Sinne, lass uns gemeinsam weiterdenken und unsere Schulen als Orte der aktiven Demokratie und Menschlichkeit gestalten.
Dankeschön.
Das war's mit Waldorf Perspektiven, der Podcast, der die Waldorfpädagogik neu denkt. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Vielen Dank, Albrecht, für die Spontanität. Danke für deine Zeit. Ich habe mich sehr, sehr gefreut. Vielen Dank an euch auch, liebe ZuhörerInnen, für eure Treue und eure hilfreichen Anregungen. Ich freue mich weiterhin darüber. Empfehlt gerne diesen Podcast und hinterlasst eine Bewertung bei der Plattform eure Wahl. Und falls ihr den Podcast noch nicht abonniert habt, holt das gleich nach und verpasst keine weitere Episoden. Ihr findet uns übrigens auch auf Instagram. Die Links zu Folgen findet ihr in den Shownotes. Eure Feedback, eure Themenvorschläge oder Gästeempfehlungen sind uns wichtig. Schreibt uns an perspektiven@waldorfschule.de. Der Waldorf Perspektiven Podcast ist eine Initiative der Anlaufstelle Diskriminierungsfreie Schule des Bundes Freien Waldorfschulen. Wir freuen uns darauf, mit euch gemeinsam neue Impulse in der Waldorfpädagogik zu setzen. Bis zum nächsten Mal.
Waldorf Perspektiven.